HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Charlie Weller, heimatverbundener Gastgeberin, ist Andrea Seeger. Der Ballefusser benutzt das Churi. Können Sie das übersetzen, Charlie Weller?
Ballefusser, das ist der Friseur, das ist manisch. Manisch hat nichts zu tun mit dem Krankheitsbild manisch-depressiv. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Sonderwortschatz, der von fahrendem Volk, von Schaustellern benutzt wird. Ursprünglich ist es eine Räubersprache, die im Laufe der Jahre von Schaustellern übernommen wurde, die in Gießen sehr verbreitet ist, weil in Gießen viele Schausteller ihren Hauptsitz haben. Deshalb bevorzugt wird es in drei sozialen Brennpunkten gesprochen. In Gießen beziehungsweise ist es verbreitet. Das ist Eulenkopf, Margaretenhütte und Gummiinsel.
Genau. Können Sie auch den übersetzen? Ich prüfe Sie jetzt mal. Wir machen das hier immer mal so ein bisschen zur Prüfung.
Oh Gott, oh Gott.
De Gatsch hat's Wording gechurt, ist von de Kliste gedappert worden und ist in Stillepien genascht.
Nochmal, de Gatsch?
De Gatsch hat's Wording gechurt.
Das Wording. Wording kenne ich nicht.
Ist von der Kliste gedappert worden.
Ist von der Polizei geschnappt worden.
Und ist in Stillepien genascht.
Und ist ins Gefängnis gewandert.
Der Mann stahl das Auto, wurde von der Polizei ertappt und wanderte dafür ins Gefängnis.
Okay.
Ziemlich gut. Also ich würde mal sagen, 2+.
Es ist ja so, das Manische ist ja keine feste Sprache, die auch nicht fest geschrieben ist, die sich weiterentwickelt und manche Begriffe, die, ja, stößt man gar nicht drauf, ne? Also ich sag mal, also es gibt ja manchmal, dann überholen sich die Manos, ne? Also die, die gut Manisch können und dann sage ich,
das sind die Manos.
Ja, genau, da sagt man die Manos, aber in Gießen ist es auch so verbreitet und wenn jemand sagt, er kennt sich mit Manisch total gut aus, dann frage ich immer gern, okay, was heißt lesen? Und dann ist man ganz schnell am Ende, weil Lesen gibt's nicht im Manischen. Die lesen nicht, ja. Aber daran kann man dann sagen, okay, und andere Begriffe, die ja wechseln auch, ne? Also es ist so wie eine Sprache, ja, wie eine Jugendsprache.
Was ist denn Ihr Lieblingswort, Ihr manisches Lieblingswort?
Lacho, würde ich sagen, ne? Lacho heißt schön, gut für alles, ne?
Und schöne Frau?
Lacho Moss ist das.
Lacho Moss.
Also die Moss ist die Frau und die Chef Moss ist die Topfrau, die Superfrau. Ja. Das ist die Chef Moss dann.
Sprechen das noch viele oder sprechen das nur Menschen, alte Menschen auf der Gummiinsel oder Margaretenhütte oder Eulenkopf?
Nee, aufs Alter ist es nicht bezogen. Also es ist, sag ich mal, eher auf diese Wohngebiete bezogen. Da ist es sehr verbreitet. Aber dann hat es auch, sag ich mal, in 70er, 80er Jahren hat sich's angebahnt, weil da wurde das so ein bisschen wissenschaftlich aufgearbeitet. Da haben dann viele Studenten auf einmal manisch gepuckt, wie man sagt.
Gepuckt.
Gepucke heißt sprechen, ja. Die haben dann plötzlich mal noch gepuckt da.
Ja. Charlie Weller, Sie schreiben unter anderem Krimis. Mit Eulenkopf haben Sie 2014 debütiert. 2015 folgte Finsterloh und in diesem Jahr erscheint der Katzenkönig. Erzählen Sie uns doch mal kurz den Inhalt des jeweiligen Buches. Kurz.
Kurz. In Eulenkopf wird eine Leiche gefunden in einem Gulli. Wie gesagt, am Eulenkopf. Das ist ein Wohngebiet in Gießen. Da geht es in dem Roman um die Ermittlungen, die führt ein Kommissar Worstedt. Worstedt hat manische Wurzeln, der ist zur Polizei gekommen, weil er auf der Gummiinsel aufgewachsen ist und man bei der Polizei das sinnvoll fand, jemanden zu haben, der sich mit manischen Gepflogenheiten auskennt. So ist er zur Polizei gekommen. Und hinter seinem Rücken wird er gerne Wurstfett genannt. Das ist ein bisschen abschätzig.
Wurstfett heißt das, Wurstfett.
Genau, das darf man aber besser nicht sagen, wenn er dabei ist, weil er ist ein sehr gefährlicher Mann. Er ist ein bisschen aus der Form geraten und der Roman handelt darum, wie diese Ermittlungen geschehen, wie man dem Mörder beziehungsweise, wie man dem Mörder auf die Spur kommt.
Mörder kann man schon sagen.
kann man schon sagen, ja. Das Besondere dabei ist, dass da, sage ich mal, das erste Mal in der Literatur manisch verwandt wurde. Manisch, diese Sprache, was wir vorhin gesagt haben, in Gießen.
Netterweise haben Sie auch ein Glossar angehängt, das man nachschauen kann.
Genau, und ich hatte ja schon mal angeregt, da vielleicht Sprachkurse in der Volkshochschule anzubieten. Also mit dem Roman mit Eulenkopf hat das Manische in Gießen einen ziemlichen Aufschwung widerfahren, sage ich mal. Ne? Also man hat sich dazu bekannt, man hat mal sagen können, oh, wir haben ja hier was ganz Tolles bei uns in der Stadt und konnte sich dazu bekennen. Auf einmal gab es beim Fasching Büttenreden in Manisch, es wurde die Weihnachtsgeschichte auf Manisch verfasst. Nein. Und solches. Ja, also Manisch hat einen ziemlichen Aufschwung durch diesen Roman erhalten. Ja. Und
dann können wir Sie ja nennen Retter des Manischen.
Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu, zu
gut,
viel.
Dann warten wir noch. Ja, das ist die.
Die
das,
anderen Romane auch noch?
Ja. Ja?
Finsterloh, da ist in einem Gießener Altenheim, einer Seniorenresidenz, ein Mann mit einem Messer erstochen worden. Der ist 92, der Mann. Und da geht es darum, wer das gemacht hat. Das ist die Geschichte. Und
geht tief in die Vergangenheit.
Ja, es gibt einige Exkursionen. Also es geht sehr viel um Fremdenlegion. Es geht um Betrug am jüdischen Eigentum während dem Dritten Reich. Es sind verschiedene Themen. Im Prinzip ist es die Geschichte von drei Familien, die auf verhängnisvolle Weise miteinander verwoben ist. Das ist die Geschichte im Tieferen.
Und jetzt kommt der Katzenkönig.
Katzenkönig ist die Geschichte von einem Mord. In Gießen am Güterbahnhof wird ein Koffer gefunden, der wird aufgemacht und da ist der Torso, ein männlicher Torso drin und die Spur führt nach Wien. Das heißt, der Kommissar Worstedt gelangt nach Wien und ermittelt dort weiter. Thematisch geht es um ein sehr schreckliches, verhängnisvolles Verbrechen. Es geht um ein Attentat auf den Wien-Marathon, es geht um Wiener Schmäh, um Heurigen, wo der Piefke Worstedt hineingerät und es gibt sehr skurrile Begegnungen, die Wien beschreiben oder jedenfalls hoffe ich, dass ich Wien da beschrieben habe.
Charlie Weller, wir haben gerade schon geredet über die drei Gebiete oder Wohngegenden Eulenkopf, Margaretenhütte und Gummiinsel. Das sind soziale Brennpunkte, hat man früher gesagt. Was finden Sie in diesen Siedlungen, was Sie woanders nicht finden?
Was ich da finde? Mhm. Also es kann sein, dass das, was ich da finde, andere nicht finden. Am Eulenkopf finde ich, dass da ein ganz wahnsinnig toller Zusammenhalt ist. Dass die Leute miteinander tolle Feste feiern, dass man sehr viel über den anderen weiß, dass man sehr ehrlich miteinander umgeht, was manchmal hart ist. Aber es ist eine offene Gegend. Die Leute gehen offen miteinander um. Ich schätze das, ich fühle mich da wohl. Ich bin da auch oft zu Festen, zu Feierlichkeiten, ja. Also da lädt man mich ein und da gehe ich hin, weil ich da auch Freunde habe, ja. Das ist das, was ich da schätze an dieser Gegend.
Was haben die zu ihrem Krimi gesagt?
Die haben das ganz modern und marketingtechnisch gesehen. Tenor dessen, wie sie das gesehen haben, war, ein Stadtviertel, das Handlungsort eines Krimis ist, ist wertvoller als ein Stadtviertel, das nicht Handlungsort eines Krimis ist. So haben sie das gesehen.
Die Form der Romane, ihrer drei Romane, ist auch eine sehr ungewöhnliche, wie ich finde. Sie lassen die beteiligten Personen protokollarisch erzählen, und zwar jeweils in ihrer eigenen Sprache, in ihrem eigenen Duktus. Warum haben Sie diese Form gewählt?
Es fing irgendwann an, dass ich mal gemeint habe, okay, es wäre schön, mal was zu schreiben, also sprich mal einen Roman zu schreiben. Ich habe ja früher schon Drehbücher geschrieben und ich wollte gern mal so Literatur machen. Und das war nicht einfach. Und irgendwann gab es mal, wo ich was mit Gericht zu tun hatte und dann war ich in der Situation, dass das, was ich da erzählt habe, hat dann ein Richter diktiert. Und das habe ich dann nachher bekommen, dann konnte ich das durchlesen. Und das fand ich eigentlich sehr toll. Es wurde wiedergegeben, was ich gesagt habe, aber auch aus der Sprache von dem Richter. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie es wäre, wenn solche Aufzeichnungen gebündelt irgendwo auftauchen. Also ich sage immer bei meinen Lesungen, stellt euch vor, ihr geht auf der Straße, da ist ein Karton und da guckt man neugierigerweise rein und da sind einfach solche Akten und dort sind Aussagen drin. Wenn die Neugierde einen dann weitertreibt, liest man weiter, weiter, weiter und dann entsteht irgendwann mal im Kopf der Fall. Also der Fall entsteht ja nicht aus den Aussagen. Die Aussagen, man weiß ja nie, was jetzt in diesem Kapitel wichtig ist, um die Handlung weiterzutreiben. Das ist ein kleiner Trick. Ja, man muss es alles lesen, um zu wissen, was treibt jetzt die Handlung weiter.
Ja, es ist eine sehr wertfreie Art. Sie ergreifen nicht Partei.
Ich finde, es ist die unmittelbarste Art, wie man erzählen kann. Also die Personen erzählen ja immer in der Ich-Form und in der Gegenwart. Mhm. Ja. Und wenn sie mal in die Vergangenheit gehen, dann wird das so ausgewiesen. Ne? Dann sagen sie, dass es dann früher passiert. Aber das, finde ich, ist eine sehr unmittelbare Art. Und ich muss sagen, als ich mir das ausgedacht habe, war ich heilfroh. Ne? Weil ich mich da auch irgendwie am besten wiederfinde, ne? Also um so erzählen zu können. Ne?
Ich nehme jetzt mal Arno Blaschke. Arno Blaschke zum Beispiel ist Geschäftsführer von Get Up Education aus Wetzlar. Der sagt Folgendes über den Ermordeten in Eulenkopf. Niemand sonst hat unser Unternehmen so sehr mitgestaltet wie er. Wir sind Marktführer in Sachen Erfolgskonsolidierung durch das Eliminieren von Hemmnissen auf dem Weg zum persönlichen Erfolg. Wo haben Sie denn diesen Textbaustein her?
Ob das jetzt ein Textbaustein ist, weiß ich nicht, aber ich habe mich immer damit auseinandergesetzt mit solchen Managerseminaren. Vorbild für dieses Seminar, was da im Buch geschrieben ist, ist ein Seminar, das es in Bayern oder in Österreich, ich weiß jetzt nicht genau, jedenfalls die treffen sich in München am Bahnhof und dann wird man da hingefahren. Ja? Und das ist das Vorbild. Ja? Also dieses Seminar gibt es eigentlich. Darf ich sagen, wie es heißt? Oder?
Bitte?
Ich weiß nicht, also es heißt Blog-Seminar, ja.
Blog-Seminar.
Ja, weil diese Blockaden abgebaut werden. Das ist der Hintergrund und da gibt es ein Buch, das heißt Der Griff nach der Psyche von der Frau Schwertfeger, die ich auch angeführt habe hinten. Ja. Mhm. Die hat das geschrieben, das fand ich total interessant. Ne? Also wo die Geschichte von Scientology, von solchen Seminaren aufgeführt ist.
Charlie Weller, Sie sind auch Filmemacher, Sie haben es erwähnt, ein mehrfach ausgezeichneter sogar. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Bruce Springsteen, den Titel Racing in the Street. Das kommt auch im Katzenkönig vor.
Genau.
Haben Sie das deshalb ausgewählt oder welche Beziehung haben Sie dazu?
Bruce Springsteen hat ja die einzigartige Gabe, das amerikanische Leben. Ja, also ich sage jetzt nicht das amerikanische Leben in den großen Städten im Osten und Westen, sondern das amerikanische Leben in dieser Gegend dazwischen darzustellen. Und da finde ich das natürlich eine ganz tolle, ja, eine emotionale Art, sowas zu beschreiben mit diesem Auto, was so eine Wichtigkeit hat. Und she's waiting outside the 7-Eleven, ja. Das ist das Gefühl, oder wo ich auch dran denke. Ich war ja schon ein paar Mal in den USA, ja. Ich war mal in so einem 7-Eleven in Arizona in der Nacht angekommen mit meinem Freund und wir kamen da rein und dann saßen so ein paar Rednecks an der Theke, ja, und ich hatte mir irgendwie eine Wurst bestellt, die gucken dann nur so, ne, und man darf nicht so viel sprechen, da ist mir schon irgendwie auffällig, ja. Und dann habe ich so ein Plastik-Senftube genommen und wollte Senf raus und da kam nichts raus. Da habe ich gesagt, ach du Scheiße, und jetzt gucken die alle und da sind alles so harte Männer und ich habe gedrückt und gedrückt und auf einmal ist der Deckel abgeflogen und dann ist der Senf da über die ganze Theke gespritzt. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, also die bringen uns jetzt um, die werden uns da hinten verscharren und das ist mitten in der Wüste hier. Uns findet nie jemand. Und dann musste ich irgendwie so lachen und dann haben alle mitgelacht und dann war das okay. Aber in dem Moment hatte ich so ein Schiss, ne? Also wenn, wie das jetzt ausgeht.
Gut, dann hören wir uns jetzt Bruce Springsteen an. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Charlie Weller, manischer Krimi-Autor und ausgezeichneter Filmemacher. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Herr Weller, was fällt Ihnen leichter, ein Buch zu schreiben oder einen Film zu drehen?
Oh Gott, das ist beides saumäßig schwer. Also Film machen, es ist schon so verdammt schwer, überhaupt irgendwas Schlechtes zustande zu bringen. Ja. Und mit dem Buch ist es nicht viel anders, obwohl man da ein bisschen mehr Freiheiten hat und auch nicht in solchen Abhängigkeiten ist wie beim Film. Also beim Film diese Abhängigkeiten von Drehplan, von Darstellern, von Team und was da alles berücksichtigt werden muss, es ist schon immens. Und beim Schreiben ist es halt, dass es nicht aufhört. Ne? Also man blickt rein in das Manuskript und es fallen immer noch Sachen auf und man kann immer noch. Und also ich hatte einen Film Schlammbeißer gemacht, der war beim Max-Ophüls-Festival gelaufen.
Sie haben den Förderpreis gekriegt.
Da habe ich den Förderpreis gekriegt. Mhm. Und das war so, dass an einem Freitagmorgen wurde der Ton, also damals, das war eine ganz arme Produktion.
Das war 1991, das ist 25 Jahre her.
Ach du Scheiße. Okay, also da wurde der Ton auf eine Magnetspur von 16 mm gespielt. Am Abend wurde der Film das erste Mal vorgeführt. Man hat sofort darüber gesprochen. Der hat dann gleich eine Zusatzvorführung und solches gekriegt. Und Sonntagabend, fast durch Zufall, also meine Freundin und ich, wir hingen da rum. Wir wussten gar nicht, was da jetzt passiert. Und dann hat man gesagt, oh, da laufen alle hin, da gehen wir auch hin. Und da war das die Preisverleihung. Und dann hat es gehießen, so, du hast einen Preis. Und dann bin ich immer noch nachts aufgewacht und wollte noch das noch schneiden und das noch. Ne? Und meine damalige Freundin hatte gesagt, hör auf, der Film ist fertig. Ja, du hast ihn fertig gemacht, du hast einen Preis gekriegt.
Der Preis ist over. Ja. Ja. Haben Sie den Preis eigentlich verdient?
Ja, das war natürlich für mich schon ein Wahnsinnsding, weil dieser Film, also wir hatten am Ende, also ich hatte ja kein Geld, um das zu produzieren. Ich hatte ein bisschen Geld in der Tasche, in der Jeans hinten drin und so hat man das gemacht. Und als wir fertig waren, hatte ich so, 25.000 Mark Schulden und habe mich darauf eingerichtet, dass ich das Rest vom Leben, zahle ich das mit 300 Mark im Monat ab irgendwie. Ja.
Beißen Sie regelrecht in den Schlamm.
Ja. Das ist zwar heftig, ja.
Aber das war dann nicht so, der Förderpreis hat was eingebracht?
Der hat 5.000 eingebracht. Der Hessische Rundfunk hat dankenswerterweise den Film dann sofort gekauft. Ja. Und dann war das alles geregelt.
Der Hessische Rundfunk.
Genau, der hat mich gerettet.
Ja, gut. Charlie Weller, 93 haben Sie dann Doberstein gedreht mit Hannelore Elsner. Worum ging es in dem Film? Doberstein,
da ging es um die Zukunft der Stasi. Also ich habe zu der Zeit eigentlich alles gelesen, was es gab über Stasi und mir war aufgefallen, dass immer nur über IMs gesprochen wurde und nie über Führungsoffiziere. Und ich wollte mal wissen, was die eigentlich gemacht haben, was die machen.
Die machen immer weiter.
Ja, in dem Film gab es eine Strömung, Leben nach dem Tod. Ne? Also, dass man sich praktisch schon darauf eingestellt hat, was danach ist. In dem Film ging es um die HVA, um Sektor Wissenschaft und Technik. Das war der Auslandsgeheimdienst. Die haben Wirtschaftsinformationen mit erhöhtem Beschaffungsrisiko beigebracht. Ich hatte das Buch geschrieben und war dann sehr unsicher und Zukunft von Stasi und habe dann aber den Peter Fischer, ich weiß nicht, ob das was sagt, der hieß eigentlich Werner Stiller, das ist ein Agent, der ist aus der DDR geflohen und auf den war seinerzeit 1 Million Dollar auf seinen Kopf, tot oder lebendig, ausgesetzt. Und den habe ich hier in Frankfurt dann kontaktiert.
Und den haben Sie gefangen? Und haben 1 Million bekommen.
Nee, habe ich nicht bekommen. Das war schon nach der DDR. Aber der war hier Geschäftsführer von Lehman Brothers und der hat das gelesen und fand das realistisch und gut. Und das war natürlich ein Adelsschlag. Ne? Also so eine Vision dann so abgesegnet zu bekommen. Der hat mir dann noch ein paar Sachen gesagt, die habe ich dann aber nicht mehr reingetan. Das war mir dann zu heiß. Ne? Also der hat mir erzählt, dass die HVA auch die Kriegskasse der DDR an die Seite geschafft hat. Und da habe ich nie was von gehört. Das habe ich aber 1,5 Jahre später dann als kleine Meldung ging das dann durch die Presse. Also das war keine große Geschichte mehr. Ne? So war das, Zukunft der Stasi in Doberstein.
Sie sind dann ganz groß im Geschäft gewesen, haben Drehbücher geschrieben für die Serien Ein Fall für zwei, Auf Achse, Im Namen des Gesetzes und auch Die Kommissarin, wieder mit Hannelore Elsner. Die Frau gilt als schwierig. Finden Sie das auch?
Moment, ich muss mal sagen, also Drehbücher habe ich da nicht geschrieben. Ach so. Ich habe da nur Regie gemacht.
Ach, Sie haben Regie gemacht. Aber wenn Sie Regie geführt haben, dann dürften Sie die Frau ja auch erlebt haben.
Ich habe sie erlebt,
gilt als schwierig. Finden Sie das auch?
Nee, das finde ich nicht. Ich finde, dass sie eine Art hat, die vielleicht nicht ganz einfach ist, aber sie ist jemand, die immer alles gibt. Und ich sag mal, die Art und Weise, wie sie spielt, das ist so fantastisch. Also ich habe es immer genossen, wenn ich vorne auf der Dolly, also das ist dieser Wagen, wo die Kamera drauf ist, sie auf 2 Meter Entfernung erleben kann als Schauspielerin. Das ist so ein tolles Erlebnis. Und was gemeinhin so als schwierig benannt wird, das ist die Auseinandersetzung. Also wir haben manchmal so lange dran gemacht, an einem Drehbuch einen Dialog zu verändern, bis der richtig trefflich ist. Und das dauert. Und da lässt sie sich immer ein und gibt auch nicht locker. Und das war immer schön, diese Sachen so durchzustehen. Das ist nicht einfach. Das ist anstrengend, aber da kommt was bei raus. Ich habe Geschichten gehört von Jack Nicholson, was der macht. Sag ich mal, das ist jemand, der ist nicht einfach, ja. Also wenn der ein Regisseur sagt, was bist du für ein scheiß Regisseur? Ja, du sagst, das ist gut. Ja, das war nicht gut. Wir drehen es nochmal, ja. Also was macht dann der Regisseur? Hannelore Elsner hat manchmal, dann hat sie was gespielt und dann saß ich da vorne, habe das angeguckt und hat sie gesagt, und was war? Und dann habe ich gesagt, ja, an der Stelle, da hast du nicht so genau hingehört, was der andere gesagt hat. Und sag, ah, scheiße, hast du es doch gemerkt. Ne? Das ist dann auch die Beziehung.
In der Kommissarinnenreihe hat Til Schweiger Elsners Assistenten gespielt. Haben Sie ihn darüber kennengelernt oder kannten Sie Til Schweiger schon? Der stammt ja auch aus der Region. Der hat erst in Rotheim-Bieber gewohnt, dann in der Gießener Weststadt und schließlich in Heuchelheim. Da hätten Sie sich ja auch schon kennenlernen können. Der hatte seinen ersten Job im Uhlenspiegel in Gießen. Mhm. Interessanterweise neben dem Stadttheater. Wo haben Sie sich kennengelernt?
Bei den Dreharbeiten. Also wir sind uns begegnet, haben gleich gemerkt, dass wir beide aus Gießen kommen. Also wenn man aus Gießen kommt und sich irgendwo begegnet auf der Welt, dann kommt Manisch zum Sprechen. Ja. Und wir haben dann auch gleich Manu gepuckt. Ja. Und dann hat das
Manu Team, gepuckt, der kann das auch.
Und dann hat das Team nicht gewusst, was ist. Ne. Also wir konnten uns dann Sachen so zuspielen. Das war ganz lustig. Und sie hatten eben, er war total sauer drüber, er hatte damals so ein Toyota und da haben sie ihm in Heuchelheim die Tür aufgehebelt und das Radio geklaut. Und dann sind wir hier nach Frankfurt, wir sind dann zur Hobbywerkstatt nach Nied gefahren, ja, und da wurde das dann sofort geregelt und wurde repariert. Also so hatten wir einen Draht zueinander sofort, ja.
2 Gießener Buben hatten sofort den Draht.
Das kann man so sagen, ja.
Er hat jedenfalls schon aus Ihren Werken gelesen. Sind Sie befreundet oder Kumpels oder wie beschreiben Sie Ihr Verhältnis?
Wir sind befreundete Kumpels, die sich nicht dauernd sehen müssen. Mhm. Also wir haben, das kann mal 2-3 Monate sein oder es kann mal ein Jahr oder mal 10 Jahre, war es auch schon, ja. Und dann telefoniert man wieder und dann ist das so, als hätten wir sich gestern gesehen, ja.
Würden Sie sich jetzt eigentlich mal wieder gerne einen Film drehen, Charlie Weller? Einen eigenen Krimi zum Beispiel?
Ja.
Wie wichtig ist Ihnen eigentlich Disziplin?
Disziplin ist sehr wichtig. Disziplin ist ja ein bisschen in Verruf gekommen, so im Dritten Reich. Ne? Da hat so ein bisschen den Geschmack von Kadavergehorsam bekommen. Ne? Das ist, hat dem Begriff nicht gut getan. Also gerade bei Dreharbeiten, ne, ist Disziplin, also schon die Ruhe am Set, also was das für ein Problem ist, ja, und wie man das hinkriegt oder nicht hinkriegt. Und genauso beim Schreiben auch, ne? Also das Schreiben ist ja, man ist ja so anfällig, dass man alles zum Anlass nimmt und zu so sagen, ah, nee, jetzt noch nicht, jetzt setze ich mich noch
erst
nicht
mal ein Brot, nee, jetzt mache ich erstmal die Wäsche. Genau. Ach, und ich war noch gar nicht einkaufen.
Jetzt gucke ich noch mal in die Zeitung und solches, ne? Das jetzt hinzukriegen, sich eine Zeit zu nehmen, um zu sagen, jetzt setze ich mich mal 2-3 Stunden dahin, ne? Oder jetzt schreibe ich mal 5 Seiten, ja. Das ist schon, aber man kommt nicht dran vorbei.
Und wobei werden Sie schwach?
Innerhalb der Disziplin?
Ich meine ganz generell.
Wobei werde ich schwach? Ich sag mal bei einem schönen Gespräch. Also wenn ein Freund anruft und wir tun uns schön unterhalten, ja. Oder man kriegt einen Besuch, ja, und der kommt, dann sage ich mal, ja, dann muss das einfach mal liegen bleiben, ja.
Dann wird mal das Leben gelebt.
Denke ich, ja. Ja.
Charlie Weller, Sie sind in Wetzlar zur Schule gegangen. Fühlen Sie sich da heute noch zu Hause?
Ja.
In Wetzlar, nicht in Gießen?
Ja.
Regina Maretz ist die Kollegin, die Sie Ihrem Kommissar Roman Worstedt, dem Worstfett, an die Seite gestellt haben. Trägt sie Züge ihrer Frau?
Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber ich denke nicht, nee. Mhm.
Was haben Sie eigentlich für Hobbys, Charlie Weller?
Für Hobbys? Mhm. Das ist ein bisschen kurz gekommen, weil ich habe letztes Jahr ein bisschen Probleme gehabt mit der Gesundheit. Ansonsten bin ich eigentlich sehr sportlich engagiert. Also ich habe lange Marathon gelaufen, habe sehr lange...
Deswegen in Wien der Marathon.
Ja, Marathon war, dann habe ich lange Karate gemacht. Ne? Das ist eine Sache, das würde ich gerne wieder angehen. Ja, das sind so Hobbys. Ich wandere auch gerne. Das wäre es eigentlich so, ja.
Ich weiß noch eins.
Okay.
Musik?
Musik, ja.
Aber über Ihr Leben als spätberufener Musiker sprechen wir gleich. Jetzt macht erstmal Maria Teresa Vera für uns Musik. Und da haben Sie sich ein Stück ausgesucht, nämlich welches?
Ventianos.
Und warum?
Also ich finde, das ist so eine tolle Musik. Also ich habe die aus Kuba mitgebracht. Ich glaube, die gibt sie hier zu kaufen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Also ich habe das auf Kuba das erste Mal gehört. Und Musik setzt ja immer die Emotionen so frei, die man so hatte, wenn man das mal an so einem bestimmten Ort gehört hat. Ja. Und Kuba finde ich natürlich ganz super. Ja.
Dann lassen wir uns jetzt mal in kubanische Stimmung versetzen. Den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Charlie Weller, spätberufener Musiker. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Es ist noch gar nicht so lange her, 2005 war das, da haben Sie sich überlegt, dass Sie in diesem Leben nochmal ein Instrument spielen möchten. Wie kamen Sie zu diesem Zeitpunkt darauf?
Oh Gott, woher haben Sie das?
Tja, meine Quellen nenne ich nicht.
Oioioioi. Ich lag abends im Bett und habe mir das überlegt, ja.
Ja.
Also ich habe gedacht, oh, wie schön wäre das doch, so ein Instrument. Und dann habe ich gedacht, Bass wäre schön oder Akkordeon. Ich hatte einen Freund und der hatte einen Freund, der Pianist und auch Akkordeon spielt.
Na, erstmal kommt Kino Traumstern ins Spiel, ne?
Ja.
In Lich.
Ja, dort hat das dann stattgefunden. Also da bin ich dann meinem lieben Freund Helmut Fischer begegnet, das erste Mal. Und da habe ich gesagt, hier, du machst doch Akkordeon und so, gell, und kannst du mir nicht mehr. Und der wollte damals für den Hessischen Rundfunk irgendwie die Nachrichten singen, irgendwie sowas.
Die Nachrichten singen?
Ja, genau. Also damals, da gab es eine Sendung, Night, wie hieß das, mit dem Michi Herrl.
Dem traue ich alles zu.
Night Lounge, genau. Und weil ich hatte hier in Frankfurt Theater inszeniert in der Stahlburg und kannte den Michi, der hatte das Stück geschrieben, was ich da inszeniert habe. Und dann hat er gesagt, du kennst doch den Herrl und so. Und habe gesagt, ja klar, kenne ich den. Ne? Und dann hat er gesagt, dann guck doch mal, also ich würde das da singen. Wenn du das klar kriegst, dann mache ich dir auch Unterricht. Und am nächsten Morgen habe ich dann den Michi Herrl angerufen und der hat dann gesagt, so wie man sich so unterhält, ist der okay, kann der was? Und ich habe gesagt, klar kann der was. Ne? Und dann hat er dann gesagt, okay, dann gehen wir das an nach einer Sommerpause. Ja. Und dann bin ich am Abend wieder ins Kino Traumstern, haben uns wieder getroffen, haben gesagt, so alles klar. Also die haben dann auch zwischendurch schon telefoniert. Da hat gesagt, alles klar, wo ist Akkordeon? Ne? Und da ist er nach Hause gelaufen, hat ein Akkordeon geholt, ja. Und dann haben wir angefangen und dann habe ich da, wie er sagt, edukative Maßnahmen in Anspruch genommen. Und so bin ich zum Akkordeon gekommen, ja.
Ja, nicht nur zum Akkordeon. Der hat Ihnen ja dann was vorgespielt, ne? Eine CD.
Ja, genau. Wir sind dann zum Auto gegangen und dann hat er im Auto eine CD aufgelegt und ja, das war einfach tolle Musik, ne? Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber klasse, hört sich ja gut an und so, ne? Wer ist denn das? Und dann hat er gesagt, ah ja, das ist die Ritchie, gell? Und da habe ich gesagt, was? Und er sagt, kennst du die Ritchie, ne? Und ich sag, ja, klar kenne ich die, die war bei mir und also eine Klasse unter mir auf der Schule, ne? Das hat dann, also um es zu verkürzen, dazu geführt, dass wir dann geheiratet haben.
Das war jetzt ein bisschen sehr kurz. Also tausendmal berührt. Sie war eine Klasse unter Ihnen, aber da ist nie was passiert. Sie hören dann eine CD, da ist Ihre Stimme drauf, also Ritchies Stimme. Und dann sagen Sie, oh, die Frau ist klasse, die heirate ich. Also irgendwie ein paar Zwischenschritte muss es schon noch gegeben haben, oder?
Die hat es gegeben. Wir sind uns natürlich begegnet und wir auch immer haben die Herzen zueinander gefunden.
Warum sind Sie denn erst so spät zusammengekommen?
Weil es vorher andere Dinge zu tun gab. Wir können uns beide noch daran erinnern, dass es auf der Schule, wo wir waren, das war die Lotte-Schule in Wetzlar, da standen wir in der Pause, in der Oberstufe so rum, in Parka und so.
Jeans, Parka, ja, Boots, wie man so aussah, so schick.
Wie so, wie so hippie-mäßig, verlauste Hippies, ja, das würde man heute sagen. So standen wir da rum und dann hatten wir immer mal ein bisschen so Zigarette geschnorrt. Oder
Zigarette?
Geht's noch? Ganz Kuba noch, ja. Nee, man hat so meistens selber gedreht, ne? Ja, Samson oder sowas. Mhm. Und dann hat man gesagt, hast du mal und so. Und dann hat man sich ausgeholfen. Ansonsten hatten wir zu der Zeit nichts miteinander zu tun, ne? Und einmal, das hat sich dann im Rahmen des Kennenlernens herausgestellt, hat sie mal mit einer Freundin in meiner Wohnung in Berlin übernachtet.
So.
Ich weiß nicht, da habe ich jemand einfach meinen Schlüssel überlassen, wo ich da gewohnt habe. Ich habe in Berlin in der Nietzstraße gewohnt als Nachbar von Günter Grass und Frau Müller und auch Uwe Jonsson waren Nachbarn.
Ach, wie illust. Toll.
Ja, und da haben die, also es war ein kleines Dachatelier, 24 Quadratmeter, sage ich mal, ja, das hatte ich und da haben die mal übernachtet, ja.
Glauben Sie eigentlich an Zufälle, Charlie Weller?
Moment, was ist jetzt Zufall? Dass man aufeinander, doch, ja, ich glaube total dran. Das heißt, es gibt immer so Fügungen, sage ich mal. Ne? Also man lenkt seinen Blick auf etwas und auf einmal kommt was dazu. Ne? Also dann passiert was, was man eigentlich genau haben wollte. Also man sollte nicht drauf setzen. Ja, aber wenn man sagt, es ist einem egal, ne, dann kann sowas gut passieren. Ja, glaube ich schon. Ja.
Was würde Ihre Frau über Sie sagen?
Ach, die wird lauter so Zeug sagen, dass er ordentlicher sein könnte und sowas halt, ja.
Ach so.
Mhm. Was Frauen halt so über ihre Männer sagen, ja.
Ach, das ist schon unterschiedlich,
ja.
Was Frauen so über ihre Männer sagen, ja, ich fürchte, ja. Also Sie sind jedenfalls nicht nur verheiratet, sondern Sie machen auch beide Musik in der Band Zuckerstein. Da schreiben Sie, Sie bieten intelligente Unterhaltung als Chronist der Region.
Uiuiui.
Ja, ui. Ist das gut beschrieben?
Das muss meine Werbeagentur gemacht haben. Das kann ich nicht gewesen sein. Also Zuckerstein gibt es nicht mehr. Ne? Das war mal so eine Aktion, die wir gemacht haben. Da haben wir dann zusammen Musik gemacht. Ich habe deutsche Texte geschrieben, ja, nach Gassenhauern der Popgeschichte. Und das war so ganz lustig. Das ist ausgelaufen und im Moment machen wir nicht mehr miteinander Musik.
Das heißt, Sie sind nicht mehr in einer Band?
Nee. Das hat sich so ergeben, dass ich mit dem Schreiben, dass mich das so in Anspruch nimmt, ja, dass ich das nicht mehr hinkriege, ja. Die Richie spielt in der Band, die heißt die Ukulele String Band Ramblers und die machen das toll und ich bin denen auch sehr zugewandt und man feiert zusammen und
gut, solange sie bei den Feiern mitmachen dürfen, ist ja alles in Ordnung. Charlie Weller, apropos zu dem Schreiben, wer sind denn eigentlich Anna und Carlo?
Anna ist meine Tochter, beziehungsweise war meine Tochter. Anna ist gestorben. Mhm. Und Carlo ist mein Sohn. Mhm. Carlo lebt in München. Mhm. Und das ist Carlo und Anna, denen sind die Bücher gewidmet, den beiden, ja.
In Katzenkönig gab es keine, oder?
Keine was?
Widmung.
Doch, für Richie.
Ah, dann ist es für Richie, ja. Okay. Mhm. Mhm. Womit beschäftigen Sie sich so richtig gerne?
Sag mal so, ich glaube, dass alles immer irgendwie zu kurz kommt. Also ich würde gern mehr lesen. Damit würde ich mich gerne mehr beschäftigen.
Mit dem Lesen?
Mit dem Lesen. Ich würde gern mehr lesen. Dann,
und was lesen Sie, Charlie Weller?
Literatur.
Gut. Das ist ja ein weiter Begriff.
Ja, also es muss nicht unbedingt Krimi sein. Ne? Also sage ich mal T.C. Boyle zum Beispiel. Ne? Das ist was mich fasziniert, weil der was kann, was ich nicht kann. Ne? Also der beschreibt auf 20 Seiten, wie einer vors Auto springt und angefahren wird. Wo ich hätte das in einem Satz gesagt. Ne?
Und dann auch noch auf Manisch.
Das finde ich einfach total toll. Ne? Also davon bin ich ergriffen. Thomas Pynchon finde ich total super, das lese ich. Und ja, was ich auch gerne mache, ist halt ja dieses Akkordeonspiel. Ne? Mittlerweile hat das so eine Zweckerfüllung, um den Kopf ein bisschen frisch zu halten. Ne? Also, dass man das immer noch hinkriegt, dass man Neues dazulernt. Aber ich spiele so, sag ich mal, nicht vor Leuten. Ne? Das ist mir zu schwierig und da verspiele ich mich auch. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Also es reicht für mich, dass ich im Kämmerchen da mir die Ziehharmonika umhänge, ja, und da was loslege. Das
sind Sie ein bisschen, genannt, Charlie Weller?
In der Beziehung auf alle Fälle. Nicht nur genannt, ich bin auch nicht so versiert. Ne? Also ich habe ja nicht als Junge oder als Kind angefangen mit der Musik. Ne? Mhm. Und da braucht man sich nichts vorzumachen. Da reicht's, wenn man mal so eine Melodie hinkriegt. Das ist dann schon ganz ordentlich für mich.
Sie sind der Region sehr verbunden, das haben wir schon hinreichend geklärt. Sie haben aber auch fern der Heimat schon vieles gemacht. Sie waren zum Beispiel Fotograf bei Charlie Hebdo. Mhm. Charlie Hebdo ist leider in die Schlagzeilen gekommen, die Pariser Satirezeitschrift, auf die Islamisten einen Anschlag verübt haben. Sie waren da als Fotograf, was war das für eine Zeit?
Ich meine, das war 1975, ne? Also ich war nach Paris gegangen und wegen der Liebe, ne?
Ach so.
Und dann gab es da halt, also zu der Zeit war
ich. Um die Liebe da zu finden oder wegen einer Frau?
Nee, da gab es schon eine Frau. Also. Und deshalb bin ich dahin und dann war ich da zu der Zeit, also ich war ja mal sehr angetan von dem Film Blow Up. Und David Hemmings, meine ich, war der Hauptdarsteller da. Und wie ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, oh, so möchte ich auch gern leben. Also so ein Leben möchte ich auch gern führen, ne? Mit einem offenen Rolls-Royce und mal hier Fotos machen und da. Und aus einer Erbschaft hatten wir zu Hause einige Fotoapparate, Ferngläser, sowas. Und dann hat das noch länger gedauert. Also den Blow-Up habe ich schon während der Schulzeit gesehen. Aber dann war ich in Berlin, habe so mit dem Studieren angefangen und dann wurde das irgendwie stärker. Und dann habe ich den ganzen Krempel genommen und bin in so einen Laden gegangen, der in der Augsburger Straße, in einen Fotoladen. Und da war so dieses Objekt der Begierde, eine Nikon F2 mit Photomic-Aufsatz, ja. Und dann habe ich gesagt, ob ich das nicht geben kann und die geben mir die Kamera, dann haben die das gemacht, ne. Dann hatte ich diese Kamera.
Und ab nach Paris.
Ja, ziemlich nach Paris. Und da habe ich dann auch Fotos gemacht und war dann ganz gut im Business, also Business, was heißt, da gab es eine Zeitschrift, Miso Point war das, die war ohne Werbung, da waren Schwarz-Weiß-Fotos drin und denen habe ich Fotos von mir gezeigt und dann haben die das veröffentlicht. Ne? Da waren dann mehrere Seiten von mir und ich habe Fotos genommen, habe Postkarten hergestellt, ne, habe die dann selber bezahlt und bin dann durch die Kneipen gegangen und habe die verkauft, also in Paris und auch später in Berlin, ne, also dann bin ich da go in und wohne ich alles, ne, und da habe ich dann diese Fotos gekauft und habe nebenher immer wieder für so Stadtmagazine Fotos gemacht. Also ich war da jetzt nicht modsmäßig engagiert. Ich habe da mal ein paar Fotos. Also diese Sache mit, das wird im Moment, weil die haben ja von der Allgemeinen mir schon mal gesagt, also als das da war mit dem Attentat, haben sie das im Internet eingegeben und das sofort gefunden, haben gesagt, was hast du da gemacht und solches. Ne? Und ich habe einen ziemlichen Schrecken gekriegt, wie das auf einmal so
hochpoppt,
ja.
Sie haben auch als Journalist gearbeitet, Sie sind Taxi gefahren, Sie haben ein Kino betrieben, Sie haben schon ganz viel gemacht. Was würden Sie denn so als den besten Abschnitt Ihres Lebens bezeichnen? Charlie Weller?
Das ist eigentlich jetzt der. Wenn man es übertrieben sagt, dann sagt man eigentlich, habe ich alles gemacht, um das jetzt zu machen, um jetzt das zu schreiben. Also da kann einfach ungeheuer viel verarbeitet werden. Die Erfahrungen können verarbeitet werden. Es ist eine große Herausforderung und es ist auch eine große Genugtuung. Ne? So ein Moment, wenn so ein Buch fertig ist, ne, sagen, der Verlag schickt dann ja so 20 Exemplare. Und wenn man das dann aufreißt zu Hause und dann das Buch in die Hand nimmt, das ist schon ein besonderes Gefühl.
Das ist ein gutes Gefühl. Was wünschen Sie sich für die nächsten 20 Jahre?
Also es gab mal so eine Überlegung der Andrea Camilleri, ne? Das ist der, schreibt diesen Kommissar, wie heißt der? Albano, nee. Jetzt weiß ich nicht den Namen. Ja, also jedenfalls der war auch Regisseur und hat als es in Ruhestand ging, Montalbano heißt der Kommissario, hat er angefangen, diese Krimis zu schreiben mit dem Kommissario Montalbano. Und mittlerweile ist er 90 oder kurz über 90, ja, und hat jedes Jahr einen hingelegt. Und wie ich das gehört habe, hat mir das so einen Mut gemacht und habe gesagt, das mache ich auch.
Charlie Weller, also jedes Jahr einen tollen Moment, wenn vom Verlag der Umschlag kommt. Sie reißen es auf und haben ihre 20 Exemplare. Das wünschen Sie sich für die nächsten 20 Jahre.
Das wäre verdammt gut. Fast noch eher wäre es, dass wir eine schöne Zeit haben, meine Frau und ich.
Sie könnten beides vielleicht haben. Würden Sie sich jetzt mal beides bitte wünschen?
Ich wünsche mir beides.
gut. Alles klar. Bevor wir uns jetzt verabschieden, hören wir noch eine Musik, und mitgebracht haben Sie uns den zweiten Satz aus der 7. Sinfonie von Beethoven in A-Dur, Opus 92, mit dem HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Hugh Wolfe. Warum dieses Stück?
Ich habe das Stück zum ersten Mal bewusst gehört in Lola. Bei uns hieß der Film Lola, das Mädchen vom Hafen, von Jacques Demy. Und das war so bezaubernd, und der Jacques Demy ist auch so ein wahnsinnig toller Regisseur, also war, er ist ja mittlerweile tot, und also auch die Regenschirme von Cherbourg ist so ein toller, also der kann so tolle Liebesfilme machen, das ist so ein Künstler in der Auflösung, wie er die Einstellungen setzt, wie die Leute spielen, das ist so ein, und Lola mit der Anouk Aimée, diese wunderbare Frau, ja, das ist, also da passt alles. Da passt alles, und es ist ja auch so, das war Anfang 60, meine ich, glaube 62 ist er gemacht worden. Ne? Da ging ja auch die Filmgeschichte so auseinander in Gefühl und Technik. Ja? Und ich fand eigentlich die Gefühle immer toller im Kino als die Technik. Ja.
Dann verabschieden wir uns jetzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Und ja, ich würde gerne sagen, bis zum nächsten Mal, wenn Sie dann die nächsten drei Bücher geschrieben haben.
Ich bedanke mich.